Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, heute ist ja der Sonntag Rogate. Wir hörten es schon, betet. Nun kann man fragen, brauchen wir denn jedes Mal wieder eine extra Einladung zum Beten? Ich glaube, ja. Denn das Gebet, diese Aufforderung zum Gebet, ist doch etwas, was wir immer wieder neu hören müssen. Beten ist Reden mit Gott. Beten meint nicht, ich führe jetzt so eine ritualisierte Handlung aus, die man nur zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Räumen macht, sondern Beten meint das Gespräch, das Reden zu und mit Gott. Gebet. Wir leben als Christen ja davon, dass Gott zunächst mal zu uns redet. Wir hören sein Reden in seinem Wort, wenn wir in der Bibel lesen. Wir hören auf ihn. Und dann ist es doch das Natürliche, dass man auch antwortet. Wir haben sein Wort an uns. In der Bibel, hier will er zu uns reden und tut's ja auch. Hier teilt er uns seine Gedanken und seine Wege mit. Und wir hören auf ihn, auf sein Reden, so weit, so gut. Nun wäre dies aber allein eine sehr einseitige Beziehung, wenn da nur einer redete. Ja. Wie so ein Papagei, der andauernd redet. Wenn nur Gott redete und wir andauernd schwiegen, ja, was wäre das? Normalerweise ist es doch in einer Beziehung so, dass beide miteinander reden. Beziehung lebt von Kommunikation, Beziehung lebt davon, dass man sich gegenseitig mitteilt. Und so auch die Beziehung, die wir zu unserem Vater im Himmel haben. Wir dürfen mit dem lebendigen Gott reden. Er gibt uns das Recht dazu. Und er hat versprochen, dass er das hören will. Der Schöpfer und Erhalter des Universums hat gesagt, er will auf unser Gebet hören. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der meistbeschäftigste, ja, Mann kann man ja nicht sagen, Vater in der Welt, hat noch ein Ohr für unsere Gebete. Und er hat viel Verheißung auf das Gebet gelegt. Ja, nun sieht das ja doch oft so aus, dass die Welt um uns herum sagt, ach, die Frommen immer, als ob beten hülfe. Betet nicht, tut lieber etwas. Und die Frommen sagen, ich muss jetzt dies oder das tun, ich habe gerade keine Zeit zum Beten. Und dann ist das Gebet wieder hinten runtergefallen. Der Predigttext für heute, der zeigt uns, welche Priorität das Gebet eigentlich haben soll. Nicht eigentlich, sondern welche Priorität es haben soll. Welche Ausdrucksformen es haben kann und welche Zielsetzung es hat. Drei Punkte. Ich lese aus 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, wir haben nur bis 6 hier, aber den 7. nehme ich noch mit rein. Da kann der Apostel Paulus schreiben an Timotheus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Das erste also, Punkt 1, welche Priorität hat eigentlich das Gebet? Der Apostel sagt hier vor allen Dingen. Bevor wir etwas angehen, und sei es auch im Namen Gottes, sollen wir beten. Ich mache das ganz oft andersrum. Ich tue etwas und dann bitte ich Gott, daraus etwas zu machen. Das macht Gott auch. Aber er möchte es andersrum. Beten und dann handeln. Er ist nicht angewiesen auf unser Gebet, aber er will, dass wir vorher zu ihm kommen. Erst sollen wir beten und dann handeln. Vor einem schwierigen Gespräch zum Beispiel, da dürfen wir den Vater im Himmel bitten, dass er die richtigen Worte gibt. Oder in der Kindererziehung, ja, wenn da ein Gespräch ansteht mit einem der Zöglinge oder Zöglinginnen, ja, vorher, Herr, schenk die richtigen Worte, was es auch sei. Da steht eine Familienfeier an, wir möchten gerne Zeugnis geben von unserem Herrn, da dürfen wir vorher bitten, schenk die richtigen Worte. Gebet sollte das Erste sein, erst mit Gott reden und dann handeln. Nicht, ich bin zu beschäftigt, ich kann jetzt nicht beten. Martin Luther soll mal gesagt haben, ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Wir haben auf dem hauptamtlichen Tag am letzten Mittwoch über diesen Text einmal nachgedacht, wie viel Zeit der Prediger denn hat, bezahlte Arbeitszeit fürs Beten. Denn das gehört unabdingbar zum Dienst dazu. Aber hier steckt eine Gefahr. Manche Menschen meinen jetzt, Gott könne nur handeln, wenn wir beten. Es liegt nicht am Gebet, es liegt an Gottes Gnade. Aber er will gebeten sein. Mit Sorgen, mit Grämen, wir kennen das, mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen, ihm vertrauen und ihm all das sagen, was uns beschäftigt. Ja, wenn die Kinder nach Hause kommen und freudig erzählen, was sie den Tag so gemacht haben, da freuen sich die Eltern doch. Oder der Vater, Mutter kommt von der Arbeit und die Kinder stehen schon da und freuen sich und erzählen, was sie den Tag über erlebt haben. Da freuen wir uns doch. Und so auch Gott, wenn wir mit ihm reden. Gott kann, aber er muss nicht, nur weil wir beten. Mancher meint ja, ich habe gebetet und jetzt muss Gott auch handeln. Er kann, aber er kann auch anders handeln, als wir es ihm oft im Gebet vorzuschreiben meinen. Das Zweite, die Ausdrucksformen. Paulus nennt hier zunächst das Flehen. Also persönliche Hilferufe an Gott. Da haben wir ja ganz viele Beispiele jetzt in der Bibel, wo Menschen in Not sind, welche Not auch immer es sei, und jetzt Gott anrufen in ihrer Not und flehen. In den Psalmen zum Beispiel. Oder wir kennen die Geschichte aus den Evangelien. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das war ein Gebetsruf, ein Anruf von dem Blindgeborenen. Erbarme dich meiner. Und Jesus hat diesen Ruf gehört. Nochmal die Psalmen, ein großes Lehrbuch zum Thema Beten. Wenn uns mal die Worte fehlen zum Beten, dann mal die Psalmen vornehmen. Und in den Evangelien sehen wir immer wieder, wenn einer in der Not ruft, da heißt es, Jesus sieht ihn. Ganz erstaunlich. Schickt ihn nicht wieder weg mit seiner Not und sagt, ja, hast du selber verschuldet? Jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Hättest du mal dann, hätte, Fahrradkette, sondern er hört es, er sieht die Not. Aus Sorgen dürfen wir ein Gebet machen. Sorgen haben ist nicht schlimm. Sorgen haben ist normal. Aber sie nicht beim Vater im Himmel abzugeben, das ist schlimm. Wir können uns nicht dagegen wehren, dass die Sorgen kommen. Aber sie selber hin und her wälzen, das ist schlimm. Und was da martert sich mancher mit seinen Sorgen? Wir dürfen sie Gott bringen und dann auch loslassen. Sonst nehmen wir Gott ja gar nicht ernst. Wir sagen ihm unsere Not, unsere Sorgen und behalten sie dann doch für uns. Ja, dann nehmen wir ihn doch gar nicht ernst. Wenn ich sie ihm gebe, muss ich sie auch loslassen. Sonst wird Gott doch denken, ja, warum sagst du mir und behältst sie doch für dich? Dann gib sie mir auch. Und ich will sie dir in Form des Segens wieder zurückgeben. Wenn wir sie ihm sagen und dann nicht auch loslassen, das ist kein Gebet. Das ist ein Erzählen. Gebet meint, ich gebe ihm das ab. Man kann es ja auch gebet betonen, anstatt Gebet. Gebet. Gib ihm deine Sorgen, deine Nöte. Gebet. Gebet. Sonst ist es nur ein Erzählen, ein letztlich doch wieder nur ein um sich selber kreisen, um sich selber drehen. Ja? Aber wir sollen Gott ernst nehmen, der gesagt hat, bittet und so wird euch gegeben. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wenn ich etwas werfe, ist es weg. Dann habe ich es nicht mehr in der Hand. Ich habe es weggeworfen. Das nennt Paulus Gebet. Entschuldigung, Flehen. Ja? Und jetzt kommt Gebet an zweiter Stelle. Also Bitte oder Flehen, Gebet. Er meint hier Gemeindegebete, die dienen ja jetzt zur Stärkung auch noch einmal. Da wo Christen miteinander für eine Sache beten, ist das ein Bollwerk gegen den Teufel. Es waren die Christen, die beim Zusammenbruch der Sowjetunion mit ihren gemeinsamen Gebeten eine ganze Ideologie zum Einsturz gebracht haben. Nicht vergessen, es sind die Christen gewesen. Gott hat sich bewegen lassen im Gebet. Nicht vergessen. Das Gemeindegebet, auch ein gemeinsames Vater unser, kann Stärkung und Zuspruch für den Einzelnen sein und es ehrt Gott. Auch wenn es vorformuliert ist. Für manchen eine Hilfe, seine persönlichen Dinge, die er nicht formulieren kann, schon mal formuliert zu kriegen. Und dann können wir alles in diese 7 Bitten reinpacken, was wir auf dem Herzen haben. Stärkung und Zuspruch für den Einzelnen. Nur haben wir es meist verlernt, bei diesen gemeinsamen lauten Gebeten unsere Anliegen damit hineinzunehmen. Weil manchmal erwischt man sich ja dabei, ich sage das jetzt ein bisschen lauter auf, dann hören auch alle, dass ich es auch kann. Oder womit man sich dann gedanklich beschäftigt. Aber es soll uns stärken und ermutigen. Dann nennt der Apostel die Fürbitte. Hier dürfen wir zuallererst die Sache des Reiches Gottes hineinnehmen. Für die Gemeinden, die Christen, die verfolgte Gemeinde, für das, was das Reich Gottes betrifft, dürfen wir alles in die Fürbitte mit hineinnehmen. Aber dann auch für weltliche Dinge. Oder dass Menschen Christen werden, dass Gott seinen Geist nicht zurücknimmt aus Deutschland. Und Paulus nennt dann ja auch gesondert noch die Machthaber. Wir sollen Fürbitte tun für sie. Sie nicht im Gebet verteufeln, wie das so oft hintenrum geschieht, wenn wir so beten, Herr, wehre doch den Verführungen durch Frau Merkel oder wie auch immer. Wir sollen Fürbitte tun, Herr, schenk unseren Politikern verantwortliche Entscheidungen, dass sie nach dir fragen, sei ihnen gnädig. Das Gebet will Gott. Und das Letzte, da nennt er Danksagung für alle Menschen. Ja, Dankbarkeit ist uns ja verloren gegangen. Deshalb möchte ich Ihnen diesen Gemeindetag so ans Herz legen. Das ist das große Thema Merci. Dankbarkeit. Vielleicht gibt es auch kleine Merci-Schokolädchen, ich weiß es nicht. Dankbarkeit ist uns verloren gegangen. Wir haben uns so gewöhnt an ein gutes Leben. Wir klagen es ja schon ein, wenn sich unser Lebensstandard, der so hoch ist, wie kaum auf der Welt, einmal ein bisschen verringert. Wir nehmen das oft selbstverständlich, aber dass wir in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat leben dürfen, haben wir Gott schon einmal dafür gedankt. Ich habe 6 Jahre in einem Land gelebt, das keine Demokratie ist, kein Rechtsstaat ist. Und bin neu dankbar geworden, dass wir hier so leben dürfen. Können wir Gott mal für danken? Oder wenn ich, wie vorhin, etwas in die Kollekte stecke, ja, habe ich schon mal daran gedacht, Gott einmal dafür zu danken, dass er mir Mittel gibt, mit denen ich helfen kann? Herr, ich danke dir, dass du mir so viel gegeben hast, dass ich abgeben kann. Oder für die Gesundheit. Dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Hände und Füße, Zungen und Lippen regen, das haben wir zu danken unserem Hausarzt, oder was? Seinem Segen. Ja. Und vielleicht auch dem Hausarzt. Aber in erster Linie dem Segen Gottes. für unser Gesundheitssystem? Haben wir schon mal gedankt? Wir hatten aus Moskau eine Frau, eine ältere Dame mit weit über 70, hatte eine Oberschenkelhalsfraktur. Sie war gestürzt. Wir hatten sie in Moskau ins Krankenhaus gebracht, extra dem Chefarzt noch Geld zugesteckt, gesagt, kümmere dich um diese Frau. Nichts hat er getan. Sie lag auf dem Flur 3 Tage lang in einem mit Fäkalien übersäten Bett auf dem zugigen Flur, hat sich keiner darum gekümmert. Als wir den Arzt zur Rede stellen, sagte er, ach, die alte Frau stirbt doch sowieso bald. Haben wir schon mal gedankt für unser Gesundheitssystem? Danke, Herr, dass ich, wenn ich krank bin, ins Krankenhaus gehen kann. Nicht immer nur meckern, mal danke. Ja. Oder dass das Herz so viele Jahrzehnte wartungsfrei Blut pumpt. Man hat mal ausgerechnet, wie viele Tankwaggons eines Eisenbahnzuges das sind, was so ein Menschenherz in seinem Leben wartungsfrei durch unseren Körper pumpt. Ich weiß nicht mehr, wie viele, es waren aber sehr, sehr viele an Litern. Der Mensch ist bis heute nicht in der Lage, so eine Pumpe zu bauen, die 70, 80 Jahre wartungsfrei funktioniert. Gottes Segen. Und hier könnten wir jetzt noch so viel aufzählen zur Dankbarkeit. Ja. Übrigens, explizit von den Kranken lese ich hier nichts. Warum sage ich das so? Die sind natürlich hier auch gemeint, aber nicht die Hauptsache. Wir haben oft in den Gebetsrunden, wenn wir dann nach Anliegen suchen, nennen wir die Kranken. Mehr fällt uns dann oft nicht mehr ein. Aber wenn wir uns diesen Hinweis des Apostels mal wieder vornehmen, dann haben wir viel zu beten und viele Anliegen. Ja, was haben wir denn an Gebetsanliegen? Ja, Tante Kunigundes eingewachsener Zehnagel oder was dann kommt. Haben wir nicht mehr? Das ist auch wichtig, aber es ist doch nicht alles. Und das Dritte, das Ziel des Gebetes, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott. Ein ruhiges und stilles Leben, damit ist jetzt nicht eine friedvolle bürgerliche Beschaulichkeit gemeint mit Gartenzwerg und feingestutztem Rasen. Sie wissen, was ich meine. Nicht so diese Laubenpieper-Atmosphäre, ja, nicht unser bürgerliches sonst was. Das ist nicht mit ruhigem, stillem Leben gemeint. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das mal erwähnen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern hier ist gemeint Freiheit und Frieden für die Verkündigung des Evangeliums. Dass wir als Christen in dieser Gesellschaft atmen und leben können. Evangelium verkündigen können, froh unseren Herrn bekennen, froh unsere Lieder singen, lobt froh den Herrn, ihr jugendlichen Chöre. Ja. Wie Wilhelm Busch da in Essen zur Nazi-Zeit mit den jungen Leuten vom CVM sang, Jugend für Christus, Jugend voll Freud, Jugend dem Heiland geweiht. Hat ihm die SS die Versammlung aufgelöst. Freiheit und Frieden, ein Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dieses Gebet, was Paulus hier beschreibt, ist ausgerichtet auf den Willen des Retterwillen Gottes, dem es um alle Menschen geht. Schreibt er hier, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist sein Ziel, was er hier nennt. Unser Auftrag ist es, Jesus, den Retter, zu verkündigen, den Menschen diesen Retterwillen Gottes zu zeigen. Aber vorher beten. Den Retterwillen Gottes zu zeigen, der sich natürlich auch nur dann zeigen lässt, wenn wir auch auf Zorn und Sünde hinweisen. Sonst macht der Retterwille keinen Sinn. Ja? Anders nicht. Aber der Retterwille, der soll aufleuchten. Er nennt es, er ist das Lösegeld geworden für uns. Ja? Der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und das soll die treibende Kraft sein für unsere Gebete und für unser Handeln und für unser Glauben in dieser Welt. Und deswegen setzt Paulus, denke ich mal, dieses Bekenntnis hier direkt an die Aufforderung zum Gebet hintendran. Das ist hier ein Bekenntnis. Das soll die Ausrichtung sein. Nicht Gericht herbeibeten, sondern Rettung durch das Sühnopfer Jesu. Und Paulus hängt noch eine Schwurformel an. Wir haben das ja jetzt hier nicht mehr stehen, aber im Vers danach schreibt er das ja noch, der Vers 7. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Ja. Paulus nennt also seinen Auftrag, den er von Christus bekommen hat, als Herold, als Lehrer der Nation in Glauben und Wahrheit. Jesus als Lösegeld, als Sühnopfer durch den Glauben angeeignet. Nicht als Gesetzeslehrer. Nicht als Richter über andere. Als einer, der Jesus, den Gekreuzigten, das Opfer für Sünden zur Botschaft hat. Und das soll auch unsere Botschaft an die Menschen sein. Jesus, der Gekreuzigte. Und im Kreuz steckt beides. Das ist das Gericht Gottes und es ist die Gnade Gottes. Und das nicht das eine ohne das andere. Das Kreuz ist das Gericht, die Hinrichtung Jesu an unserer Stadt und die Gnade Gottes, die Sühne, die er für uns erwirkt hat und die er uns schenkt durch den Glauben. Beides gehört zusammen. Das Kreuz hat ja zwei Balken, einen vertikalen und einen horizontalen. Verbindet, wenn wir ein Bild sagen, Gott mit dem Menschen. Und wenn wir diesen horizontalen Balken ins Unendliche verlängern, trifft er irgendwann auch uns. Auch wir sind gemeint. Auch wir sollten da hängen für unsere Schuld. Aber Jesus hat es für uns getan. Und das soll unser Gebet bestimmen, dieser Heilswille Gottes. Mach aus Sorgen ein Gebet. Haben wir doch ein Lied, ne? Was so heißt. Mach aus Sorgen ein Gebet. So ist uns Jesus alles, haben wir gerade gesungen, König, Priester und Prophet. Da steckt all das mit drin. Der priesterliche Dienst Jesu für uns stellvertretend. Der König, der jetzt am Donnerstag intronisiert wird, an Himmelfahrt. Ist er schon, nur wir feiern es jetzt am Donnerstag, also jetzt nicht falsch verstehen. Und der Prophet, ja, die Erfüllung des Alten Testamentes, der uns das Wort Gottes in unser Leben hineinbringt. Das soll unser Gebet bestimmen. Und vielleicht auch diesen Sonntag Rogate einmal, ich finde Rogate ist so ein Wort, das klingt so trocken. Das klingt so gar nicht belebend irgendwie. Ja, das klingt so komisch, aber dass uns das Gebet neu das Wichtigste wird. Wir erst beten, dann handeln. Erst beten, dann reden. Erst beten, dann schweigen. Und nicht umgekehrt. Herr, ich habe jetzt gemacht, das war nicht so toll, aber mach du was draus. Macht er auch, aber er will gebeten sein, dazu segne uns Gott. Amen. Wir wollen beten. Herr, du hast uns in dem Gebet, in dem Reden mit dir ein großes Vorrecht geschenkt. Wir dürfen 24 Stunden am Tag, 365, manchmal 66 Tage im Jahr zu dir kommen, mit dir reden und du willst hören. Du zeigst uns in deinem Wort immer wieder, wie Gebet bei dir ankommt, wie du dich auch bewegen lässt, wie du dich sogar umstimmen lässt durch Gebet. Wir danken dir, Herr, dass du uns für würdig erachtest, dass wir mit dir, dem Schöpfer und Erhalter des Universums, dem Herrn aller Herren, reden dürfen. Wir bitten dich, Herr, schenk, dass wir dieses Gebet in Anspruch nehmen, das Reden mit dir, und dass sich daraus unser Handeln formt und unser Gebet zum Ziel hat, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir danken dir, dass du uns gefunden hast, dass wir dich erkennen dürfen, und bitten dich, Herr, zeig es noch denen, die wir auf dem Herzen haben, wer du bist, was du getan hast. Dass du der Erlöser bist, der Heilige, der Retter. Gib uns, Herr, in unserer Nachfolge, jedem Einzelnen neu, diesen Impuls, zu dir zu kommen im Gebet. Dass wir das nicht säumen, sondern gerne mit dir reden.